Ich bin Lara, 19 Jahre alt von der Our Generation Z und heute haben wir einen ganz besonderen Podcast-Gast bei uns. Und zwar hat die Bundesministerin Lisa Paus die Schirmherrschaft für unsere Break the Stigma-Kampagne übernommen, in der es hauptsächlich eben um die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen geht, wofür wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar sind. Vielen Dank dafür.
Ich habe ja gerade schon ein bisschen angedeutet, ich bin inzwischen 55 Jahre alt und in meinem Leben hat es auch hellere und dunklere Momente gegeben. Beispielsweise ist mein Lebenspartner verstorben. Das sind so Dinge, die sind dann schon
Mein Leid.
einschneidend. Und deswegen weiß ich persönlich, wie wichtig es ist, in solchen Situationen auch Unterstützung zu bekommen. Und dann war es so, als ich Ministerin geworden bin, da war Corona noch nicht ganz vorbei. Und ich kriegte gleichzeitig hier nochmal Zahlen schwarz auf weiß auf den Tisch, die nochmal deutlich gemacht haben, wie gerade die junge Generation auch gelitten hat unter Corona und eben nicht nur wegen der Krankheit im medizinischen Sinne, sondern die Corona-Folgen, insbesondere die psychosozialen Folgen, dramatisch. Und da habe ich gedacht, das geht so nicht. Das ist meine Aufgabe, dann auch etwas zu tun. Deswegen habe ich unter anderem Mental Health Coaches ein Programm auf den Weg gebracht und deswegen war es für mich selbstverständlich, euer tolles Projekt zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Sie haben gerade schon die Corona-Pandemie angesprochen und zu der Zeit ja, hat sich ja auch insbesondere bei Jugendlichen die Handyzeit sehr, sehr stark ja, vermehrt, sage ich mal. Und wir von der Our Generation Z machen ja auch viele Sachen online, beispielsweise auf Instagram, wofür wir auch teilweise Kritik bekommen oder generell jugendliche Kritik bekommen, dass wir eben zu viel am Handy sind. Andererseits muss man aber auch sagen, beispielsweise Psychiater oder Lehrer oder sonstige bringen ja in diese stationären Dinge selten wirklich Handybezug mit ein, was wir wiederum kritisch finden. Genau da fragen wir uns so ein bisschen, ob es vielleicht irgendwie möglich ist, dass man Fortbildungen oder Module zu dem Thema ja verpflichtend einführen kann, sodass da die, ja ich sag mal, Medienkompetenz bei den Erwachsenen ein bisschen stärker ja gesteigert wird.
Ja, die Medienkompetenz von uns allen ist, glaube ich, sehr ausbaufähig. Da gibt es eine ganze Palette. Sie haben jetzt auf die psychosozialen Fragen hingewiesen. Wenn wir daran denken, was sich an Hass und so weiter im Netz ausbreitet, dann haben wir da auch noch ganz andere Themen. Und ja, wenn Erwachsene sprechen wollen mit Jugendlichen über psychosoziale Themen, dann ist es wichtig, dass Erwachsene eben auch in der Lage sind, digital und analog das zu bearbeiten, weil für uns alle es ja praktisch keinen Unterschied mehr macht. So, es ist eine etwas andere Form, wenn ich digital angemacht werde, aber de facto ist es eben genauso einschneidend für mich persönlich, wenn ich bedroht werde, wenn ich beschimpft werde, als wenn es eben analog passiert.
Ja.
Und deswegen teile ich das so,
Okay.
absolut.
Gibt es da denn irgendwelche Möglichkeiten oder Ansätze, dass man das wirklich in Schulen oder in Psychiatrien oder sowas bringt, dass sie da wirklich lernen, quasi mit den Medien umzugehen, richtig? Oder ist das erstmal noch
Also es sind ja alles Professionen, die auch ihre eigenen Institutionen haben, ihre eigenen Curricula haben und so weiter. Und eigentlich ist das ja schon breit angekommen. Wir stellen fest, in der Praxis ist das jetzt nicht überall der Fall. Aber jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass es sehr sinnvoll wäre, das ganz normal zu integrieren in die Ausbildung, auch in die Fortbildung, auch in die Weiterbildung. Ich glaube, das ist essentiell und das ist ganz offensichtlich.
Ja.
Ich finde auch in der Psychiatrie, es gibt ja inzwischen doch einiges an Forschung, dass es eben nicht allein sozusagen an den Jugendlichen liegt, wenn sie zu lange am Handy sind, sondern wir wissen ja, dass egal ob es Meta oder you name it sind, dass sie ganz gezielt ja ihre Algorithmen und ihre Programme so ausgestalten, dass eben suchtfördernde Faktoren direkt integriert sind. Und da finde ich auch teilweise, dass auch die Politik als Ganzes lange Zeit zu naiv gewesen ist, dass es jetzt aktuell wichtig ist, das Forschungswissen zu sammeln und zu bündeln. Wir haben jetzt neue gesetzliche Möglichkeiten, das auch tatsächlich einzudämmen, was gut ist. Wir sind noch nicht gut darin, dass diese Gesetze auch mit einer entsprechenden Aufsichtsbehörde und so weiter unterlegt sind, dass es auch tatsächlich ein scharfes Schwert ist, was umgesetzt wird. Aber ich glaube, daran müssen wir arbeiten, auch an der Forschung müssen wir arbeiten. Das ist der regulative Teil und das ist der repressive Teil. Aber ja, der andere wichtige ist natürlich, Jugendliche zu empowern und wenn sie Hilfe brauchen, dass sie dann auch auf Erwachsene treffen. die in der Lage sind, in der gleichen Sprache mit ihnen darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ich hatte ja auch gerade schon gesagt, dass wir von der Our Generation Z recht viel beispielsweise auf Instagram machen. Und da ist uns jetzt aufgefallen, wenn wir damit beispielsweise in Schulen gehen oder sonst irgendwohin, dass da oft dann das Problem mit dem Jugendschutz kommt, weil Instagram ja auch, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube ab 13, 14 irgendwie ist oder so. Und dass da dann halt manchmal auch Kritik ausgeübt wird, dass man das ja eventuell aus diesen Gründen nicht machen kann. Andererseits ist uns aber auch aufgefallen, dass es viele Punkte gibt, wo diese Altersgrenzen gar nicht unbedingt so, so ernst genommen werden in dem Sinne. Beispielsweise ist WhatsApp theoretisch ja auch ab 16, trotzdem hat haben die meisten irgendwie auch mit Lehrern teilweise WhatsApp-Gruppen oder sonstiges. Ich weiß nicht, also haben Sie vielleicht einen Tipp für uns, wie wir mit dem Problem umgehen können oder so? Oder sehen Sie dieses Problem auch?
Einen richtigen Tipp habe ich dazu noch nicht, aber auch ich erlebe das, dass das, was an quasi gesetzlichen Rahmenbedingungen da ist und das, was gelebte Praxis ist, dass es da gerade in dem Bereich Digitales doch erhebliche Lücken gibt. Und das, was Sie machen, ist ja gerade so großartig deswegen, weil Sie ja konkret anknüpfen am Alltag, an der Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen und ihnen eben konkret begegnen wollen bei den Themen, die sie umtreiben. So. Und auch wenn WhatsApp de facto für unter 16 eigentlich verboten ist, wenn es doch stattfindet und wenn dort eben dann Dinge stattfinden, die nicht gut sind für Kinder und Jugendliche, dann ist es ja zentral wichtig, dass man dann auch exakt da hilft, wo eben das Problem ist.
Ja, das sehen wir genauso. Sie sind ja auch Jugendministerin und wir erreichen ja auch sehr, sehr viele Jugendliche über unsere sozialen Medien etc. Gibt es irgendein Thema, das Ihnen da besonders wichtig ist oder irgendeine Dringlichkeit, womit wir uns vielleicht befassen sollten?
Ich finde, das, was ihr macht, ist schon wirklich prima. Das Entscheidende ist ja, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es gerade auch beim Thema sich öffnen, psychosoziale Fragen, wer möchte schon gerne Opfer sein? So, ich weiß jetzt gar nicht, wo du Opfer jetzt gerade beim Ranking zu den typischen Worten des Jahres rankt. Ja, ich finde, Opfer ist schon ziemlich lange, ziemlich durch. Aber trotzdem ist es ja nach wie vor so, wer will schon Opfer sein? Und das hinzubekommen, dass man in der Klasse unter Freunden eine Atmosphäre hat, wo man sich öffnen kann, wo man darüber reden kann, dass es einem nicht gut geht und so und dass man eben auch offen sein kann, dass man Hilfe braucht und dass man gemeinsam guckt, ne, was kann man tun. Das ist ja definitiv nicht überall gegeben und das macht ihr aber, das ermöglicht ihr und euer Zugang ist ja eben, dass ihr es quasi Peer-to-Peer macht. Dass eben nicht gleich irgendwas, irgendwer Erwachsenes ist, der ja zwar super fachlich qualifiziert ist, aber gegebenenfalls sich schon allein mit dem Internet nicht so super optimal auskennt und auch ansonsten dann ja auch gleich sozusagen in eine Art von Professionalität reingeht, die ja vielleicht gar nicht automatisch das ist, was man will, sondern man will ja erstmal sich aussprechen können, man will erstmal sozusagen verstanden werden und natürlich gerade unter Jugendlichen ist es so, dass man sich besser eher auch untereinander versteht. Ja. So. Deswegen ist es so wichtig, was ihr macht. Ein bisschen abgekupfert haben wir es eben mit unserem Mental Health Coaches Programm. Die sind jetzt nicht 15, 16, 17, aber ne, doch teilweise 19, 20 oder 24. Und die gehen eben in Schulen und haben eine zusätzliche Ausbildung jetzt für den Bereich mentale Gesundheit. Und gehen in Klassen, können das anstoßen, sind ansprechbar, aber die Idee ist eben auch, dass sie nicht einfach nur einmal kommen und dann wieder weg sind, sondern dass sie auch die Mitschüler untereinander empowern und unterstützen, dass man eben anders und achtsamer miteinander umgeht und sich gegenseitig unterstützen kann, mit Hinweisen, Tipps, anders miteinander umgeht, als es eben sonst der Fall wäre. Und von daher habt ihr ein super Projekt gemacht, macht ihr das immer noch super und bedanke ich mich nochmal explizit dafür. Ich glaube, wir haben es jetzt nicht nur von euch abgekupfert, aber jedenfalls
vielen Dank. Ich glaube auch, dass das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man einfach miteinander darüber reden kann auch und weiß, dass man nicht sofort verurteilt wird, quasi sobald man solche Themen anspricht. Mich würde nochmal interessieren, was begeistert Sie denn so am meisten in Ihrer Rolle als Bundesministerin und was sind vielleicht so Hürden im Bezug auf Jugend, die Sie da sehen, auf den Umgang oder mit Jugendlichen?
Ja, begeistern tut mir natürlich als Ministerin, dass ich wirklich was bewegen kann. So, immer mit begrenzten Mitteln. Ne? Ich lache mich hier rum mit, ich hätte gerne auch mehr Geld im Haushalt und so weiter. Das sind alles natürlich Dinge, die mich da, mit denen ich auch zu tun habe. Aber ich habe mich eben dann gefreut, dass ich mich einsetzen konnte für Jugendliche. Ich habe mich gefreut, dass ich eben dann mit anstoßen konnte, nachdem ich die Zahlen gesehen habe zur Situation von mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, dass ich zusammen mit Karl Lauterbach dann nochmal neu eine Arbeitsgruppe eingesetzt habe, die eben sich speziell damit beschäftigt hat, mit den psychosozialen Folgen für Kinder und Jugendliche von Corona. Und die dann auch nochmal uns ins Stammbuch geschrieben hat, was wir machen müssen. Nicht nur uns als Bund, sondern auch den Ländern. Und das ist schon auch so, dass wir noch nicht alles von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, jetzt auch tatsächlich umgesetzt haben. Aber wir haben einiges bewegt. Ich habe zum Beispiel die Mental Health Coaches auf den Weg gebracht. Das sind jetzt erstmal in Anführungsstrichen nur 100 Schulen, aber damit erreiche ich auch schon mehrere 10.000 Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, das ist schon auch nochmal wieder ein wichtiges Modellprojekt, wo wir das nochmal austesten können. Und jetzt hat sich aber eigentlich schon herausgestellt, dass es gut funktioniert. Und das wird auch von den Schulen, das wird auch von den Ländern schon so wahrgenommen, sodass ich die Hoffnung habe, dass wir damit auch einen Impuls setzen konnten, dass sich das dann auch in den Schulen weiter verstetigt. Wir haben als Bund jetzt auch mit auf den Weg gebracht mit den Ländern. Das kommt jetzt im nächsten Schuljahr, das sogenannte Start-Chancen-Programm. Das werden über 10 Jahre lang 20 Milliarden Euro sein, womit wir in allen Bundesländern 4.000 Schulen ertüchtigen wollen, die in besonders belasteten Regionen sozusagen sind. Die kriegen damit Geld für Investitionen, also dass sie die Schule, ne, örtlich und so weiter noch schöner machen können, auch sozusagen für ein freies Geld für Bildungsprojekte. Aber sie bekommen eben auch Geld für Schulsozialarbeit, wo es dann eben auch nochmal darum geht, solche Dinge abzufangen. Und da ist eben das, was wir mit dem Mental Health Coach schon auf den Weg gebracht haben, auch gut, weil wir eben dann die Hoffnung haben, dass wir das in diese 4.000 Schulen dann eben auch dann gleich mit eintragen können. Also von jetzt 100 Schulen, ne, Perspektive auf 4.000 Schulen und dann vielleicht weiter Schritt für Schritt. So. Und das ist innerhalb von einem Jahr passiert. Und das rettet noch nicht die Welt, aber schafft vielleicht doch ein bisschen was zu
tun. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Genau, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt öffentlich so sagen wollen oder können, aber gibt es denn vielleicht auch irgendwelche Bereiche, wo Sie sagen, da kann man von der Politik her gar nicht unbedingt so viel machen und da müssen die Jugendlichen sich quasi irgendwie selber engagieren oder selber Interesse zeigen oder so. Man sieht es ja insbesondere beim Thema Klimaschutz, dass da sehr viel ja irgendwie versucht wird zu unternehmen und jetzt mal abgesehen von der letzten Generation beispielsweise so Thema Fridays for Future oder sowas, diese Demonstration, dass da irgendwie nochmal ein Thema ist, was vielleicht, ja, wo es irgendwie nötig ist, dass sich Jugendliche viel für einsetzen oder mehr Aufmerksamkeit drauf lenken.
Auf jeden Fall ist das richtig und wichtig, dass Jugendliche sich engagieren und auch gerne noch mehr engagieren. Dann fangen wir manchmal an, über Mittel zu streiten, ne? Stichwort letzte Generation, aber das ist wichtig und Fridays for Future und andere haben ja auch wirklich was bewegt. Ich verstehe trotzdem den Frust, dass es nicht schnell genug geht und dass man sich insgesamt nicht gehört fühlt. Ich teile das auch. Ich finde schon, dass die junge Generation momentan nicht ausreichend gehört wird, dass wir ja auch jetzt inzwischen einen demografischen Wandel unserer Gesellschaft haben, wo wir eben deutlich mehr ältere Menschen in Deutschland haben als junge Menschen. Und meine Wahrnehmung ist auch so, dass junge Menschen da durchaus unter die Räder kommen und zum Beispiel in der Corona-Zeit nicht ausreichend gesehen worden sind, dass eben sonntags immer gesagt worden ist, ja, das ist ganz wichtig und dann aber von Montags bis Freitags eben Schulen, Kitas, alle Freizeiteinrichtungen zugewiesen sind, während es noch nicht mal gelungen ist, bei Unternehmen zu sagen, es muss auf jeden Fall eine Homeoffice-Pflicht geben. So, das fand ich nicht richtig gewichtet und da verstehe ich auch den entsprechenden Frust. Deswegen habe ich mich auch bemüht, auch da was zu tun. Ich habe ein Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen, wo ich auch junge Menschen dabei habe, aber wo es mir vor allen Dingen auch darum ging, nicht nur die üblichen Fachzuständigen für Jugendpolitik zusammenzusammeln, sondern ich habe da auch Menschen aus der Wirtschaft dabei, ich habe da Menschen aus der Wissenschaft dabei, aus verschiedenen Disziplinen, damit wir eben gemeinsam ein Bündnis bilden, dass die Perspektive von jungen Menschen besser gehört wird. Und wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen, aber mir ist das wichtig. Ich will, dass wir es hinbekommen, dass die gesamte Gesellschaft sich nochmal Rechenschaft darüber ablegt, was wir gerade tun und ob das tatsächlich okay ist gegenüber der jungen Generation oder ob wir nicht doch gerade dabei sind, die Zukunft der jungen Generation zu versaubeuteln, um es mal offen zu sagen. Und es geht ja auch nicht nur um die Zukunft, sondern ehrlich gesagt geht es ja auch darum, dass Jugendliche jetzt auch das Anrecht haben auf eine gute Gegenwart.
Ja, wo wir gerade bei dem Thema Engagement von Jugendlichen sind, was halten Sie persönlich denn von dem Wahlrecht ab 16?
Ja, 100%. Auch da bin ich tatsächlich ein Stück weit stolz auf unsere derzeitige Koalition, weil wir es ja auch sofort und zügig gemacht haben, dass Jugendliche jetzt in diesem Jahr 2024 zum ersten Mal bei der Europawahl ab 16 dabei sein können. Diese Bundesregierung möchte auch, dass es bei der Bundestagswahl passiert, weil es überhaupt keinen Grund gibt, warum man ab 16 nicht wählen können soll. Und wir brauchen eben mehr Beteiligung und auch mehr Berücksichtigung der Perspektive von Jugendlichen. Leider ist es aber bei der Bundestagswahl so, dass man das nicht mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag entscheiden kann, sondern dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Die haben wir im Moment nicht, von daher wird es da noch ein bisschen dauern. Aber bei der Europawahl ist es soweit und bitte, bitte erzählt allen, geht wählen.
Auf jeden Fall, da freuen wir uns auch sehr drüber, weil das war auch für uns von Anfang an eigentlich so ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder ansprechen wollten, einmal generell halt wählen zu gehen, und das Wahlrecht ab 16 ist schon ein sehr, sehr guter Schritt auf jeden Fall. Wie würden Sie es denn finden, wenn es im Familienministerium ein Jugendreferat beispielsweise geben würde, das von maximal 21-Jährigen oder so besetzt wäre?
Das klingt erstmal interessant. Was soll denn die Zuständigkeit von diesem Jugendreferat sein? Also was machen die denn da?
Das ist eine gute Frage. Ja, das müsste man dann wahrscheinlich herausfinden, wahrscheinlich auch mit denen absprechen, je nachdem, was die Interessen sind, wer das besetzt.
Weil Jugendpolitik, in meinem Haus gibt es natürlich verschiedenste Referate. Und es gibt natürlich welche für Jugendpolitik, für Verbände, für Kinder- und Jugendgesundheit, sowas gibt es. Und die Frage ist ja, inwieweit man dann ein Referat hat, was sagt, grundsätzlich sind Jugendliche, also ist die Jugendperspektive relevant für alle Themenfelder? Von Außenverteidigung über Arbeit, Soziales, über Bildung, über Wirtschaft, über Klima und so weiter. Also ist es eher so ein Jugendreferat, was sozusagen sagt, wir sind junge Leute, die eben quasi die ganze Bundesregierung dann nochmal monitoren. Oder inwieweit es ein Jugendreferat ist, was eben speziell nochmal schaut, wie können wir konkrete Aktivitäten von Jugendlichen, Bildung, Sport, Freizeit, also sozusagen in dem Sinne sich darum kümmert. Das wären schon mal zwei unterschiedliche Ansätze. Und bei der Querschnittsgeschichte, da ist es so, dass eine Vorgängerministerin von mir, die hat mal einen Jugendcheck irgendwie begonnen, dass eigentlich alle Gesetze der Bundesregierung geprüft werden sollen, darauf sozusagen, wie sie auf Jugendliche wirken. Ich finde, der Check, der funktioniert noch nicht ganz so gut. Aber das wäre eben auch nochmal durchaus ein wichtiger Ansatz. Im Moment arbeiten wir da jetzt aber eher mit Beiräten. Da war es so, dass die hat es auch schon vorher gegeben. Vorher waren die Beiräte aber tatsächlich im Durchschnittsalter, würde ich mal sagen, 40. Ich habe mich jetzt wirklich bemüht, dass diese Beiräte oder Kuratorien und so, die wir haben, dass die nicht nur mit Menschen besetzt sind, die gut sind in der Jugendpolitik und alt sind, sondern dass eben die jugendliche Perspektive tatsächlich mit reinkommt. Und das ist, finde ich, schon einen ganz guten Ansatz, weil die im Jugendreferat sitzen und dann 19 sind oder so, die müssten dann ja tatsächlich bereit sein, seinen ganzen Tag in dem Bereich zu arbeiten. Die brauchen dann auch eine entsprechende fachliche Qualifikation. Die Frage ist, wollen sie in die Beamtenlaufbahn oder so. Das sind ja sozusagen richtig ordentliche Stellen und so. Also über all die Fragen müsste man dann reden. Ja, aber spannend ist es.
Ja, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, glaube ich, schon mal auch wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass da das Alter so ein bisschen stärker variiert, sage ich mal. Wir merken das jetzt bei uns beispielsweise auch. Also wenn wir unterschiedliche Standorte alleine haben oder so, kommt eigentlich von jedem Standort irgendwie wieder ein anderes Thema. Und auch beim Alter variiert das. Das kann ich mir da auch vorstellen, dass da dann in die Themen vielleicht nochmal oder in die Meinungen so ein bisschen mehr Varianz reinkommt. Was sind denn so Ihre Ziele, die Sie im Bereich
Jugend... Und was wir machen ist übrigens, wir machen jetzt nächstes Jahr wieder Jugendpolitiktage. Also einen großen quasi Kongress, wo Jugendliche, bis zu 1000 Jugendliche zusammenkommen. Und da sind wir auch erstmal offen sozusagen, welche Themen denn eigentlich diejenigen sind, über die gesprochen werden soll.
Ja, schön.
Im besten Falle, wie gesagt, ist ja Jugendpolitik, also nicht einfach Jugendpolitik, sondern wenn Jugendliche über Politik reden, dann sollten sie genauso über alle Themen reden können wie alle anderen auch.
Ja, das stimmt. Genau, was sind denn Ihre Ziele, die Sie im Bereich Jugend noch in der Amtszeit so angehen oder vollenden möchten?
Auf jeden Fall möchte ich, dass das Bündnis für die junge Generation noch wächst und gedeiht. Ich möchte, dass wir das mit den Mental Health Coaches noch verbessern und verstetigen. Und das mit dem Wahlalter 16, das haben wir schon ein bisschen hingekriegt. Ich fände es natürlich großartig, wenn wir es auch hinbekämen, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden, weil das ja nochmal in einer ganz anderen Art und Weise in unserem Grundgesetz dann sicherstellt, dass eben die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden müssen. Da ist es aber auch so, da versuchen wir jetzt nochmal Gespräche tatsächlich auch mit der CDU-CSU, weil dafür brauchen wir eben auch eine Zweidrittelmehrheit. Aber das wäre wirklich, wirklich wichtig, dass wir die Kinderrechten. Und mein großes Projekt ist natürlich die Kindergrundsicherung. Die heißt zwar Kindergrundsicherung, aber die hilft natürlich auch Jugendlichen. Und übrigens mit der Kindergrundsicherung wird es dann auch so sein, dass junge Menschen am 18. dann auch direkt das Kindergeld ausgezahlt bekommen und nicht mehr wie bisher, dass es an die Eltern gezahlt wird.
Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt auch eigentlich soweit keine weiteren Fragen mehr. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Schirmherrschaft und für das Interview. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was Sie gerne sagen möchten oder irgendwelche Ideen, die Sie uns noch mit auf den Weg geben möchten?
Break the Stigma ist ein großartiger Slogan und ich bin da Seite an Seite mit euch, dass wir das tatsächlich hinbekommen. Das ist mal das Entscheidende, dass wir es enttabuisieren, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, weil wenn wir darüber sprechen können, dann können wir Probleme auch lösen und Dinge angehen und gemeinsam dann auch das bringen, dass wir die mentale Gesundheit von uns allen ein Stück weit verbessern und wiederherstellen.
Okay, vielen Dank.